Augsburg, meine Stadt.
Der Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die mich inspirieren. Einer davon ist Oliver Frühschütz. Er ist ganz eng verbunden mit Augsburgs Geschichte, vor allem über den Gaskessel in Augsburg-Oberhausen. Und das weiß ich von einem früheren Termin, er hat auch abseits davon jede Menge zu erzählen über unsere schöne Stadt Augsburg. Schön, dass du da bist, Oliver.
Ja, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Oliver, jeder kennt den Augsburger Gaskessel, aber nur wenige kennen ihn so gut wie du. Du wirst uns heute Dinge verraten, die die meisten wahrscheinlich noch nicht wissen. Aber du interessierst mich auch als Mensch. Wir haben uns bei einem Termin im April kennengelernt am Gaswerk-Areal. Und ich hatte damals schon das Gefühl, in diesem Menschen stecken einfach jede Menge Geschichten und der wird erzählen und der kann erzählen. Und da bin ich sehr gespannt, was wir über dich als Mensch auch erfahren. Was ich bei der aktuellen Recherche jetzt erfahren habe, ist, dass du auch ein paar eigenartige Hobbys hast, würde ich es mal nennen. Fotografierst du wirklich gerne Kanaldeckel?
Ja, tatsächlich. Also es passiert tatsächlich im Urlaub, wenn meine Frau auf dem Fahrrad fährt, dass ich plötzlich stehen bleib, halt. Stopp, Handy rauszück, Kanaldeckel fotografieren und dann weiterfahren.
Warum?
Ja, weil jede Stadt oder fast jede Stadt besondere Kanaldeckel hat. Also die Standarddeckel, die sind natürlich nicht interessant, aber Augsburg hat zum Beispiel die Zirbelnuss drauf. Und viele andere Städte haben halt dann auch verschiedene Logos und Samples und sonst alles Mögliche drauf. Und natürlich vor allem, wenn es irgendwie besondere Formen haben oder besonders alt sind oder so. Dann wird einfach das Foto mal so nebenbei schnell gezückt und das Foto gemacht. Genau. Einfach was Schönes, finde ich.
Und das wird dann ausgedruckt und entwickelt oder was
macht? Nee, das ist erstmal nur bei mir daheim. Es gibt aber tatsächlich Sammler, die tatsächlich das alles Mögliche sammeln. Aber für mich ist es einfach als Erinnerung. Viele fotografieren einen Kirchturm oder sonst was, ne? Und ich mache zum Beispiel Kanaldeckel oder Gaslaternen oder Gasbehälter oder eine alte Eisenbahn, irgendwie sowas. Also das, was vielleicht nicht alle immer so anschauen, da schaue halt ich dann mehr oder weniger wohl drauf.
Was ist dein liebster Kanaldeckel, der schönste?
Natürlich der Augsburger, ist doch klar.
Das war jetzt erwartbar. Ich
habe sogar einen im Vorgarten liegen.
Echt?
Ja, klar. Muss sein.
Aber rechtmäßig entwendet.
Ja, genau.
Okay.
Rechtmäßig gekauft.
Okay. Oliver, du bist Vorsitzender der Gaswerkfreunde. Wir sprechen jetzt darüber, erst über das Gaswerkareal. Ich behaupte mal, jeder kennt das Gaswerkareal in Oberhausen. Man kennt zumindest den Gaskessel an der Augsburger Skyline, der da in die Höhe ragt. Früher war das Gaswerkareal ja dazu da, um Gas zu produzieren und zu speichern. Seit knapp 25 Jahren ist jetzt der Betrieb eingestellt. Da frage ich mich natürlich erstmal, warum braucht es heute noch Leute, die daran erinnern, dass das ein besonderer Ort ist, ein toller Ort?
Ob es braucht, ist immer die eine Frage. Aber ich denke, es macht den Ort interessanter für die Besucher. Und das Wissen wird dir verloren gehen, wenn man es nicht weitergibt. Und das ist so einer der Hauptaufgaben, in Anführungszeichen, die ich als Verein sehe, die wir machen wollen. Einfach das erinnern und nicht vergessen lassen. Weil ich denke, das ist sonst ein Ort, wie jeder andere auch. Ja, man hätte das ganze Konzertareal oder sonst was natürlich auch mit irgendwelchen Seekontainern nur machen, irgendwo in der freien Wiese. Aber dann fehlt halt, sagen wir mal, der Charakter irgendwo von dem Gelände. Ne, weil es ist halt ein ganz normaler Ort. Und das Gaswerk durch die Geschichte hat halt einfach einen bestimmten Charakter und den versuchen wir halt auch so rüberzubekommen, sage ich mal.
Das machst du auch sehr anschaulich und sehr gut. Deswegen bist du heute hier zu Gast im Podcast. Du hast ja auch selber auf dem Gaswerkareal gearbeitet früher. Kommen wir gleich noch dazu. Kommen wir vielleicht ganz kurz aber davor noch zum spannendsten Gebäude, vielleicht spannendsten Gebäude, ich weiß nicht, wie du das siehst, zum Gaskessel, zum großen Gaskessel. Man kennt ihn von außen, wie sieht er denn innen aus? Kannst du es beschreiben so ein bisschen für Leute, die noch nicht da waren?
Dunkel, also erstmal optisch dunkel, obwohl man genügend Licht hat zum Lesen oder aufs Handy gucken oder sowas, was man eigentlich erstmal gar nicht erwartet, wenn man in einem 80 Meter hohen Turm ist, der nur oben ein paar Fenster quasi drin hat. Ja, und Ja, sehr interessant. Vor allem ist es auch interessant, wie sich das da drin verhält, wenn jetzt draußen Zug vorbeifährt. Das klingt da innen natürlich anders wie außerhalb. Oder wenn es jetzt anfängt zu regnen, zu tröpfeln. Oder wenn es windig ist und es klappert irgendwas oder so. Es ist also auch so, dass nicht jedes Mal, wenn ich reingehe, das immer gleich ist, ne? Sondern es hat immer irgendeine andere Atmosphäre. Ne? Es ist sonnig, wird es relativ hell drin. Es ist eben so bewölkter Tag, es ist relativ duster drin. Und so hat das Ding eigentlich so eine Magie fast, ne, da drin.
Also zum Verständnis, man kann ja heute einfach reinlaufen, zumindest wenn man einen Schlüssel hat. Früher wurde da Gas drin gespeichert. Da war es nicht so einfach. Du warst trotzdem drin teilweise. Ja, ja. Und was ich besonders finde, jetzt ist der Gaskessel ja frei von Gas. Was aber geblieben ist, ist so eine Hose, die da oben baumelt im Gaskessel. Ganz komischer Anblick, wenn man da hochsteigt, den Gaskessel, reingeht oben und dann sieht, da hängt eine Hose.
Ja, da kommen die Besucher meistens nicht hin oder normal nicht hin. Insofern sieht man es eigentlich nicht und weiß es eigentlich auch erstmal gar nicht, außer wir erzählen es eben. Na, und passiert ist es am 30. März 2001, der letzte Arbeitstag für mich in dem Gaswerk. Und als ich das letzte Mal dienstlich sozusagen in dem Behälter war, haben wir überlegt, ja, da muss doch jetzt irgendwie muss es, ja, als Andenken sozusagen, muss doch irgendwas da lassen. Ne? Und dann ist mir eingefallen, ich habe so eine alte Arbeitshose noch. Ach komm, die nimmst du mit hoch und die hängst da oben hin. Und in ein paar Jahren, wenn die den vielleicht abreißen, dann holst du die halt aus dem Bauschutt wieder raus. Aber natürlich insgeheim immer die Hoffnung gehabt, ja, hoffentlich hängt die länger, wie ich lebe. Und irgendwelche Generationen weit nach mir finden die dann und wundern sich, für was hat man denn eine Arbeitshose zum Gas einspeichern braucht. So ein bisschen so wie die Römer, ne, mit die Pinsel so, warum ist jetzt das da? Ne?
Ja.
Genau.
Keine Jahrhunderte oder Jahrtausende alt, aber doch immerhin 25 Jahre jetzt.
Genau.
In der Hose gibt's einen Zettel, gell?
Ja, genau.
Was steht da drauf?
Zettel damals reinklickt mit die ehemaligen Kollegen, wo wir damals oben waren. Wir haben uns den Namen draufgeschrieben und das Datum. Jetzt hängt die da oben in fast 80 Meter Höhe, schwebt da und ja, sie hängt einfach da. Ne? Und jetzt hat sie eine Geschichte dazu.
Ja. Und auf absehbare Zeit wird die auch keiner abnehmen, schätze ich.
Denke ich auch, ja.
Ganz kurz zu dir. Ich habe schon gesagt, du hast gearbeitet auf dem Gaswerkareal, genau. 10 Jahre ungefähr als Elektriker.
Richtig? Genau, ich war Elektriker.
Das heißt, du warst überall, wo es irgendwie um Strom
ging? Überall, wo Strom war, wo ein Kabel hinging, in die Rohrkanäle, eben auch im Gaskessel oben. Und einer der Arbeiten war eben, mit dem ehemaligen Außenaufzug hochzufahren und einmal die Woche innen runter auf die Scheibe, zusammen mit dem Schlosser und dem Maschinisten. Und dann waren wir immer zu dritt, wegen der Sicherheit. Und deswegen musste man zum Beispiel auch so Prüfungen machen für so, sogenannten Selbstretter. Ja, also der hat uns da nicht mit dem Hubschrauber da irgendwie rausgeflogen, sondern es war eigentlich nur eine Art Atemmaske, die wir im Notfall dann hätten aufziehen können, damit man, wenn jetzt das Gas wirklich ausgetreten wäre durch einen Störfall, dass wir wenigstens Sauerstoff haben zum Atmen. Ja, dann muss man einmal im Jahr eben die Prüfung machen, ja, ob man überhaupt nur geeignet war dafür. Aber ich war ja noch jung, für mich war es kein Problem. Ja.
Ich war ja auch oben damals bei unserem Termin, hatte ganz schön Angst, ehrlich gesagt. Das hast du miterleben müssen. ich könnte mir niemals vorstellen, mich da abzuseilen oben oder runterzulassen. Zumal, wenn noch Gas drin ist, was ja so eine unsichtbare potenzielle Gefahr zumindest.
Genau.
Wie ging es dir beim ersten Mal?
Ja, beim allerersten Mal ging die Türe auf und man kann das jetzt schlecht verstehen, wenn man es nicht versteht, wie das ausschaut. Also es geht quasi innen rein und dann sind eigentlich nur noch so löchrige Stahltreppen und man ist dann auf so einem Podest, das an der Decke hängt. Und unter einem sind halt 80 Meter Leere. Ne? Und ganz unten sieht man die Scheibe. Ne? Und im ersten Moment, wo ich da rein bin, bin ich hin und dann haben wir gedacht, Gott sei Dank hat das wenigstens ein Geländer hier, wo ich mich festhalten kann. Und dann haben wir gedacht, ja, aber Angst kannst du jetzt nicht zeigen, ne? Das wäre jetzt blöd, dann darfst du da vielleicht auch nochmal hin und nochmal rein. Also Mut zusammengenommen, wird schon gut gehen. Der steht ja jetzt schon viele Jahrzehnte, also wird es jetzt nicht ausgerechnet jetzt zusammenbrechen, wenn ich drüber laufe. Ne? Und also Augen zu und durch, so nach dem Motto. Und also es war tatsächlich, also wo man dann in diesen Innenaufzug, das ist so ein Korb, frei schwebend an zwei Stahlseilen. Solange der oben noch in der Plattform verankert war, war das kein Problem. Aber in dem Moment, wo wir dann aus der Plattform rausgefahren sind und wirklich wie so ein Pendel frei hängend in dem Ding war, denkst du dann schon, das sind jetzt nur zwei Stahlseile. Was wird denn passieren, wenn? Nee, da denkst du jetzt besser nicht dran. Und dann schaue ich nach unten. Das ist aber schon ganz schön hoch und ganz schön weit. Ja, und also die ersten Male war es wirklich so, wo man gesagt hat, ja, einfach mal schlucken und einfach machen und nicht lange nachdenken, weil das bringt nichts, das hilft nichts, ändert nichts. Und später ist es dann quasi einfach die Gewohnheit geworden. Und natürlich, wie mit allem im Leben, ne, wenn man was öfters macht, weiß man, okay, es geht normalerweise gut und irgendwann macht man es dann einfach so. Ne. Zweiten ähnlichen Punkt habe ich damals gehabt, als ich mich das erste Mal abgeseilt habe vom Gaskessel. Das war also fast auch ganz oben. War einer da, der das extra gemacht hat, und dann musste ich mich dann rückwärts vom Gaskessel quasi ins Leere fallen lassen. Und das war ungefähr das gleiche Gefühl wie damals mit dem Aufzug, ne, wo so die ersten paar Minuten denkst, was mache ich hier für einen Scheiß? Warum mache ich das überhaupt? Ne? Und dann irgendwann, wo der Punkt kommt, ja, okay, macht ja eigentlich Spaß.
Kann ich mir absolut nicht vorstellen für mich. Ich bin absoluter Schisser, was Höhe angeht. Bin trotzdem froh, dass du mich da so durchgelotst hast und dass wir es bis nach oben geschafft haben, bei der Außentreppe zumindest. Oliver, wir schauen jetzt mal ganz zurück, ganz weit zurück in die Geschichte. Sprechen erstmal über das Gaswerk allgemein, weil vielen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist, für was war das jetzt genau da und wie lief das da genau ab und wer hat da gearbeitet und was haben die gemacht und wie klang es und was hat man gesehen und gerochen und so weiter. Warum wurde damals, also vor 110 Jahren ungefähr, gell, das Gaswerkareal errichtet in Augsburg-Oberhausen.
Die Gasversorgung ist eigentlich sogar noch älter. Ursprünglich war die Gasversorgung von privaten Leuten gemacht worden in Augsburg. Und der ursprüngliche Grund war, nur Gas herzustellen aus Steinkohle, um die Straßen der Altstadt zu beleuchten abends und in der Nacht. Also eigentlich nur, um Licht zu machen, ne? Weil es natürlich noch keinen elektrischen Strom gab zu der Zeit. Ja, man muss sich das also vorstellen, davor gab es einfach so Öllämpchen oder so Funzeln, sage ich mal, ne? Und es war halt einfach dunkel in der Nacht. Und viele Leute mussten ja zum Beispiel in die Textilindustrie im Dunkeln dann in die Arbeit laufen. Und da war natürlich auch nicht geteert oder gepflastert, so wie heute, sondern es war halt einfach Dreck auf der Straße. Ne? Und wenn da halt einer seinen Mülleimer oder sonst was ausgeleert hat und man hat nichts gesehen, dann ist man halt reingestiegen. Ne? Und so war der Mensch schon immer, ne? Je mehr Licht, desto besser ist es. Ne? Wenn man heute in die Stadt kommt, da kannst du überall in jedem Eck Tageszeitung lesen, ne? Weil es so hell ist. Ne, und früher war es halt einfach finster. Also so wie man finstere Gasse und so gibt es ja auch in Augsburg. Ne? Und erst dadurch ist es quasi plötzlich möglich geworden, auch mehr Licht zu haben. Und das war der ursprüngliche Grund. Und später hat man dann natürlich gespannt, ja, was an der Straße schön funktioniert und hell macht, das funktioniert doch bestimmt auch in der Wohnung oder im Haus. Und so kam das Gas dann eben auch in die Haushalte rein. Ursprünglich eben nur für Beleuchten, dann später aber auch eben warm Wasser zu machen, zu kochen, auch zu heizen und dann verschiedenste Anwendungen. Wir haben im Museum ein Gasbügeleisen zum Beispiel oder eine Plättschere, das ist also um Locken in die Haare reinzubrennen durch warmes Metall. Ne? Also die Haare quasi gekräuselt. Ne? Kennt man vielleicht, wenn man so ein Haar rauszieht und mit dem Feuerzeug kurz anzündet, wie sich das dann so einrillt. Ne? Und also da die abenteuerlichsten Gerätschaften, wo es da gegeben hat, dann. Und letztendlich diente es immer dazu, sich irgendwie das zu erleichtern. Ne? Also der Hausfrau halt vielleicht das Kochen leichter zu machen, eben nicht mit Kohle oder Holz das Feuer zu machen, sondern ich mache einfach mit dem Streichholz die Gasflamme an und dann habe ich das komfortabler sozusagen, moderner, ja. Und ja, so kam das dann, dass der Gasverbrauch immer mehr wurde und dementsprechend musste das Werk halt auch immer größer werden. Und dann hat man 1907 in Oberhausen eben damals ein neues Gaswerk gebaut, das viel größer war wie die zwei alten Werke, wo es bis dato gegeben hat und vollautomatisch. Also das Gaswerk wurde 1915 mit etwa 25 Personen betrieben. Im Gegensatz zu die zwei alten Werke waren es 250 Leute für die gleiche Menge Gas herzustellen. Alles schon elektrisch mit Dampfenergie und allem Möglichen. Also heute würde man sagen, zur damaligen Zeit Hightech.
Ich finde das immer Wahnsinn, wenn ich so überlege, 100 Jahre, 110 Jahre, das ist ja nicht lang her eigentlich.
Nee, eigentlich nicht. Also.
Und wie du sagst, jetzt drückt man auf den Schalter und dann ist Licht da. Und früher war es ein totaler Luxus und einfach eine Sache, die besonders war.
Man darf ja nicht mehr auf den Schalter drücken. Ne? Man sagt irgendwelche Befehle, Alexa oder sonst irgendwas in der Richtung. Ne? Und dann geht das automatisch mit Sprache. Ne? Also aus Handy kann ich ja heute fast alles rund um die Uhr mit Sprache bedienen, künstliche Intelligenz, bla bla bla. Also ist schon Wahnsinn, was innerhalb so einer kurzen Zeit eigentlich passiert ist. Ne? Also mein Opa hat immer gesagt, ja, als wir den ersten Fernseher hatten, da gab es halt ein Programm. Ne? Und heute kennen die jungen Leute Fernseher klassisch aus der Art eigentlich gar nicht mehr.
Ist es bei dir zu Hause so, dass du da klatscht oder Sprachbefehl machst und das Licht geht an? Oder?
Echt?
Okay.
Nee, also einer der Hobbys ist ja auch Funkamateur und ich bin halt neugierig, ne? Egal in welcher Sparte. Und natürlich auch neugierig auf die moderne Technik und denk, wir kommen früher oder später eh nicht drum rum. Ne? Also irgendwann muss man sich damit ja beschäftigen. Wenn ich mich erst mit 80 Jahren beschäftige, wie ich einen Fahrkartenautomat bediene, ist es vielleicht irgendwann zu spät, dass ich es verstehe. Ne? Darum will ich da schon eigentlich immer ein bisschen mit dabei sein. Ich bin jetzt nicht ganz vorne dort wahrscheinlich, aber ich finde schon, wenn es erleichternd ist, warum soll man es nicht nutzen?
Absolut. Das heißt, du hast ein Faible für neue Technologien, Innovationen.
Aber eben auch für die Geschichte dazu.
Genau, und dennoch interessierst du dich so für das ganz Einfache, für das, genau, was damals noch kompliziert und neuartig war. Warum ist das so? Kannst du es dir erklären?
Ich denke einfach die Neugier. Ja, zu wissen, wie funktioniert eine Gaslaterne zum Beispiel. Ja, als ich da gearbeitet habe, hab mich das nicht interessiert und nicht gewusst, weil wir hatten ja keine, ne? Und als dann gehört haben, okay, die Gasbeleuchtung war quasi der Ursprung. Ja, aber wie hat das eigentlich funktioniert? Ne? Und dann kommen dann so Sachen raus. Mit einer Druckwelle im Rohrnetz hat man quasi die Fern ein- und ausgeschalten und so. Denkst du, was? Und das vor dieser Zeit schon ferngesteuert quasi. Also, wie clever waren die Leute? Also auch der Gasbehälter von der Abdichtung her, von der Funktion her. Es gibt heute immer noch eine Firma in Deutschland, die immer noch so bauen. Ne, das ist wie mit dem Dieselmotor, einer erfindet's und es kommt aber keiner mehr, der sagt, ich habe jetzt noch die viel, viel bessere Idee, ne, und das können wir doch viel einfacher und viel effektiver machen. Wenn man heute auf die Straßen schaut, der Dieselmotor ist fast überall noch mit dabei, also gerade im Schwerlastverkehr gibt es nichts anderes. Das Elektro ist bestimmt im Kommen, aber ich denke mal, gerade für die schweren Lasten ist es noch nicht die Zeit, dass es wirklich wirtschaftlich sein wird wahrscheinlich, aber es ist schon interessant, wie sich das alles verändert. Und manche Sachen gab es ja alles schon. Ne? Also Werkswohnungen gab es früher schon, gibt es heute jetzt ganz neu wieder. Ne? Dass man sagt, ich brauche Arbeitskräfte, also muss ich denen Wohnraum bieten, weil der Wohnraum zu teuer ist. Also bauen wir Werkswohnungen. Das sind alles uralte Ideen, die es alles früher schon gegeben hat. Auch die Elektromobilität. Also als Beispiel, wir haben so einen Elektrowagen. Der war bei uns halt tätig und konnte man so bis fast eine Tonne aufladen, der mit Batterien funktioniert hat. Der war jahrelang im Einsatz. Ne? Also die Elektromobilität, so wie es wir heute kennen mit dem Auto, die Ursprünge gab es alle schon vor vielen, vielen Jahrzehnten. Aber das Problem war einfach, es war zur damaligen Zeit zu teuer. Dadurch hat sich's nicht durchgesetzt. Aber die Idee an sich war schon da.
Faszinierend. War auch letztens in einem Wasserkraftwerk zu Besuch von einem privaten Eigentümer in der Wolfzahnau. Wen es interessiert? Genau, kennen Sie ihn, Herr Wimper?
Ja.
Ah ja.
Natürlich habe ich die auch schon angeschaut. Die okay. Ist ja klar, ja. Man ist ja neugierig.
Genau, und da ist ja auch ganz vieles von den Materialien noch recht alt. Also er hat, glaube ich, mal die Generatoren ausgetauscht. Aber ansonsten funktioniert da vieles so gut, dass man es eigentlich nicht ersetzen muss. Zumindest in den nächsten 100, 150 Jahren.
Ist ein wenig der Unterschied zu heute, finde ich persönlich. Für damalige Verhältnisse wurde das die ganzen Sachen, egal was, wurde einfach gebaut, um langlebig zu sein. Da war der Fokus drauf, wenn wir das jetzt einmal anpacken, dann soll das möglichst lange halten. Und egal, ob er Wasserwerk oder Gaswerk oder Straßenbahn oder egal was, ne, das ist einfach gebaut worden quasi für die Ewigkeit. Ne. Und heute wird nur noch der Fokus gemacht, wie billig kann ich das möglichst bauen und ob das jetzt 2 Jahre hält oder 3 Jahre, das ist egal. Ne, Hauptsache, es muss billig sein. Das ist ein bisschen so, ja, was ich feststelle, was ein wenig schade ist, eigentlich genau das sind die Ressourcen, was gebunden werden, was dann vernichtet werden, wenn ich alle 2 Jahre irgendwas wegschmeiße und wieder neues Material braucht, um was zu produzieren, neue Energie reinstecken muss, um was zu produzieren. Führt einfach dazu, dass wir immer mehr Energie verbrauchen. Und das ist typisch auch wieder Richtung Gaswerk. Einer der letzten Sachen, wo ich immer versuche, den Besuchern mitzugeben, ist, wenn wir in diesem großen Ding drinstehen, sage ich jetzt, füllen wir den fiktiv mit einem Bar Druck und das Ding ist in einer Stunde leer. Ja, und ich brauche also 24 solcher Gasbehälter pro Tag im Winter, bei minus 10 Grad und diese Energie wird verbraucht in Augsburg. Und wenn man 100 Jahre zurückschaut, hätte der 2 Tage gereicht. Und da sieht man einfach auch insgesamt, wie viel Energie wir als Mensch, als Bürger sozusagen von so einer Stadt verbrauchen. Natürlich ist auch Industrie und so dabei, aber es ist halt, mein Opa hat erzählt, wenn der in der Früh aufgewacht ist, dann waren die Eiskristalle an der Tapete. Weil es gab halt keine Heizung im Schlafzimmer, dann war es halt einfach eiskalt. Haben wir dicke Decke genommen, gutes. Und heute haben wir den Luxus, in Anführungszeichen, dass wir uns das leisten können, dass halt fast alle Zimmer rund um die Uhr beheizt sind. Und da muss man, oder soll man sich einfach mal ein bisschen nur einfach Gedanken machen, muss ich so viel Energie zwingend ausgeben oder kann ich zumindest nicht ein bisschen versuchen, ein wenig zu sparen. Wenn das jeder machen würde, dann kann man eine Menge sparen, denke ich mal. Und das geht jetzt nicht nur um die Umwelt, sondern auch um einen eigenen Geldbeutel und alles. Ne? Also ich spare ja auch wirklich Geld, wenn ich jetzt mal einen Grad runterdrehe oder so. Und das versuche ich einfach, die Bürger mitzugeben, sozusagen als kleine Denkaufgabe, um eben auch daran zu denken. Weil das Erdgas ist ja endlich und weil irgendwann ist es leer und wir müssen es wahrscheinlich nicht büßen, aber irgendwann die Generationen nach uns.
Das heißt aber, um nochmal kurz auf die Kapazitäten zurückzukommen, angenommen, wir würden uns heute vor allem durch und mit Gas versorgen lassen, dann würden wir in Augsburg jetzt nicht an der Skyline einen Gaskessel sehen, sondern 24 solche Trummer, oder?
Nee, sogar 100.
100?
100 Stück müssten wir produzieren, weil wir müssen sie auch herstellen. Also wir haben hochgerechnet, Stand 1915, wenn dieses Gaswerk so produziert hätte, 50.000 Kubikmeter am Tag, bräuchte man heute 100 so Werke, um die Spitze im Winter abdecken zu können damit. Ne? Das hieße aber auch 200 Eisenbahnwaggons pro Tag, die nach Augsburg fahren müssen, die Steinkohle bringen, 100 Eisenbahnwaggons, die den Coxwurter wegfahren, irgendwo hin, ja? Und die ganzen Nebenprodukte und so. Also theoretisch wäre es vielleicht machbar, aber praktisch wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also da sehen wir schon, wie abhängig man eigentlich von sowas ist. Ne? Und andererseits, wie selbstverständlich man es behandelt, dass es da ist. Ne? So, ja, wir haben ja noch nie einen kalten Winter gehabt, das ist ja immer da. Na gut, mit Putin hat man ja dann doch ein bisschen mitbekommen, ist wohl doch nicht so einfach mit dem Ganzen, was sich dann natürlich sofort auf den Preis niederschlägt. Aber ja, wir haben den Luxus, dass wir es haben momentan. Wer weiß, wie es später mal ist, in ein paar Jahrhunderten.
Gehen wir mal zurück in die Zeit, wo das Gaswerk noch im Betrieb war. Natürlich gab es auch da technologische Änderungen und Anpassungen und so weiter. Aber kannst du so ganz generell und bildlich vielleicht beschreiben, Wie war denn der Prozess von der Herstellung? Es wurde ja später dann nicht mehr hergestellt, sondern nur noch gespeichert, soweit ich weiß. Aber wenn man sagt, von der Herstellung bis zur Speicherung, bis zur Verteilung, wie lief das da so ab? Was also braucht
man
dazu?
Man braucht erstmal Steinkohle. Die kann man mit der Eisenbahn angefahren. Dann wurde sie eingelagert. Dann wurde die nach verschiedenen Mischungsverhältnissen gemischt. Eine fettere Kohle, eine magere, also ich sag mal ähnlich so Kuchenbacken-mäßig, ne? Also nur Mehl oder nur Zucker funktioniert nicht. Die richtige Mischung macht einen guten Kuchen. Und die Proben gingen ins Labor. Die Labormitarbeiterin hat sozusagen das Backrezept erstellt, hat gesagt, okay, von der Kohle so und so viel, von der so und so viel. Dann kam das in den Ofen rein. Das waren so große Tonröhren, so etwa 10-20 Meter hoch, luftdicht verschlossen, von außen erhitzt. Und durch die große Hitze von ca. 1000-1200 Grad ist so zwischen 8 und 20 Stunden, wenn man das heiß gemacht hat, haben sie die ganzen gasförmigen Stoffe aus der Steinkohle gelöst. Die wurden dann abgesaugt, gereinigt, kommen dann noch dazu. Übrig blieb der Koks, den musste man dann rausholen. Der kam aber mit Sauerstoff in Verbindung, hat zu brennen angefangen, also musste man erstmal löschen. Das waren diese Rauchwolken, wo die ältere Generation noch so immer so ein bisschen kennt, da hinten raucht es jetzt wieder. Das Gaswerk hat jetzt abgelöscht. Und der wurde dann verkauft. Und das Rohgas, so haben es wir damals genannt, musste noch von verschiedenen Nebenprodukten gereinigt werden. Das erste war mal Teer. Um das zu reinigen, musste man es aber erstmal runterkühlen. Darum gibt es ein Kühlergebäude, ein Kühlerhaus. Und dann eben von Teer, Ammoniak, Benzol, Naphthalin und Schwefel über verschiedene Prozesse mit Wässern und Ölen oder Filtermaterial hat man das quasi rausgefiltert. Das hat man dann weiterverkauft. Und dann erst war das Gas quasi fertig, dass es das Rohr nicht verstopft oder unangenehm riecht, dass man es eben verkaufen kann. Und der große Teil ging dann entweder in den Gasbehälter oder eben direkt zum Kunden gleich ins Netz rein. Und man hat also eine konstante Erzeugung gehabt und natürlich einen schwankenden Verbrauch, weil wir konnten natürlich nicht sagen, in Lichhausen darf nur von 17.10 Uhr bis 17.23 Uhr gekocht werden und danach sind die in Kriegshaber dran. Das wäre Unding gewesen. Und für diese Ausbalancierung zwischen den Verbrauchern, die schwanken, und quasi dem konstanten Produktion, dafür hat man die Gasbehälter eben gebraucht. Und die hatten 1915 ungefähr eben einen Speicherinhalt von 1,5 Tagen ursprünglich, sodass, wenn mal eine Produktion schief geht sozusagen, der Bürger das erstmal nicht mitbekommt, weil nur genügend Reserven da sind. Ja, also gerade in der Kriegszeit war es dann aber schon schwierig, weil natürlich das Brennmaterial Mangel war. Und da gibt es ja auch eine ganz interessante Geschichte, wo wir immer versuchen zu erzählen. Und das ist im Ofenhaus passiert. In Frankfurt am Main gab es einen Tresor mit Aktienpapieren. Und der sogenannte Feind war kurz vor der Türe. Also hat man gesagt, das Zeug muss irgendwie weg. Hat es auf dem LKW gepackt, erst nach Stuttgart geschickt und zum großen Tresor von der Bank. Aber die wollten das Zeug auch nochmal, was sie auch gesagt haben, bei uns ist auch bald so weit. Da sind die so auch schon kurz hinter der Grenze sozusagen. Fahrt das Zeug weiter. Und als sie in Augsburg ankamen, war der Gauleiter halt ein Schwab, ne, und hat gesagt, ja, wie Transport von Aktienpapieren ist nicht kriegsentscheidend, es gibt keinen Treibstoff zum Transportieren. Schaut's, wie, was macht's mit dem Zeug und wenn so nichts Besseres wisst, fahrt es ins Gaswerk aus. Und so ist dann draußen im Ofenhaus im Gaswerk tatsächlich 2 Tage lang Stadtgas nicht aus Steinkohle produziert worden, sondern aus Aktienpapieren. Und somit haben wir in Augsburg das teuerste Stadtgas der Welt produziert. 8 Milliarden Reichsmark, 15 Tonnen Papier statt Steinkohle. Und die Augsburger haben sich gefreut, dass sie 2 Tage länger Gas hatten wie ohne Material.
Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Ich habe es ja schon mal gehört, muss ich zugeben. Genau. Aber ich finde es immer noch beeindruckend. Ja. Und versuche es mir bildlich vorzustellen, wie die da die Aktienpapiere reingeschaufelt haben.
Ja, also die Reichsbank-Inspektoren müssen streng darauf geachtet haben, dass die Mitarbeiter nichts einstecken. Ach,
verständlich.
Aktien für den Nachkrieg wäre ja auch nicht schlecht.
Ja.
Aber die mussten alle in die Öfen rein, ja.
Okay.
Das ist leider kein Exponat mehr vorhanden im Original.
Okay. Ja, das wäre schade. Ein Schein wäre schon noch gut, oder?
Ja, schön.
die Produktion von Gas ist ja unglaublich kompliziert. Also da gehört ja wirklich viel dazu mit dem Wiederabkühlen und Nebenstoffe rausziehen und so weiter. Unter anderem war ja Schwefel dabei. Wenn der Schwefel drin geblieben wäre, hätte es bei den Leuten daheim gestunken, oder wie?
Es hätte so ein bisschen nach verfaulte Eier gestunken. Und ich glaube, das hätte keiner wollen zu Hause, ne? Wenn die irgendwie kochen, das stinkt ja nach verfaulte Eier. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich nur Hunger gehabt hätte, ne? Und das wollte man halt eben vermeiden, darum hat man es vorher rausgeholt.
Ja, verständlich. Das gibt natürlich auch schon wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Vorgeschmack auf die Bedingungen damals. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie es gewesen sein muss, wenn man damals über das Gelände gegangen ist? Was hat man da gesehen, gerochen, gehört?
Es hat noch verfaulte Eier gerochen.
Also die Mitarbeiter mussten es erdulden.
Die mussten es erdulden. Feuer, Rauch, Dampf, Qualm, Ruß, Dreck. Egal, wo man hingelangt hat, früher im Gaswerk, haben die Ehemaligen erzählt, es war alles einfach dreckig. Also zum Beispiel haben die erzählt, der in der Koks-Separation, also in der Sortieranlage von den Koks gearbeitet hat, wenn die mittags zum Mittagessen in die Kantine gegangen sind und haben ein Butterbrot gegessen. Das hat halt nicht so geklungen, wie man sich das jetzt vorstellt, dass man Butterbrot isst, ganz normal, halt vielleicht Schmatzen oder so, sondern es hat immer geknirscht. Ja, weil einfach so viel Koksstaub und Dreck halt auch in den Zähnen, in den Augen, in der Nase, in allen möglichen Stellungen vom Körper, wo man sich nur vorstellen kann, überall drin war. Und die haben halt erzählt, ja, es war halt, und da konntest du dann nur eine Stunde duschen und du bist heimgegangen und trotzdem war es dann abends im Bett gelegen, das Zeug. Also egal, wie oft man versucht hat, sich sauber zu machen, irgendwo war das dann doch wieder drin, wenn es bloß im Ohr war oder sonst was, und kam dann halt doch auf der Bettwäsche zum Liegen. Ne? Oder zum Beispiel Mitarbeiter haben mir erzählt, wenn die am Teerreiniger arbeiten mussten, gab es nicht wie heute schöne Gummihandschuhe mit Vollschutz oder so, sondern ganz normal mit die bloßen Händen hat man da hingelangt. Mit dem Ergebnis, dass der ganze Oberarm voll Teer war zum Beispiel. Und es gab das Verbot, das mit dem Benzol wegzuwaschen. Ja, und man hat halt Buttermilchseife dafür bekommen. Nur mit der Buttermilchseife geht halt kein Teer weg. Ja. Also haben die Mitarbeiter immer gewartet, bis die Chefs weg waren. Und obwohl sie gewusst haben, dass es gesundheitsgefährdend ist, haben sie sich dann, weil es halt nichts anderes wussten, den Teer mit dem Benzol quasi von der nackten Hand, von der nackten Haut quasi runtergewaschen. Und dass das natürlich nicht gesund sein kann, kann sich jeder vorstellen. Und und ich habe mir halt dann irgendwann dann auch mal die Gedanken gemacht, ja, warum haben die das überhaupt gemacht? Also, wieso opfert quasi ein Mensch in Anführungszeichen seine Gesundheit, um Gas herzustellen für den Bürger? Und das war dann relativ interessant, weil ich mit mehreren Mitarbeitern gesprochen habe. Und es kam eigentlich immer wieder das Gleiche. Zum Beispiel habe ich gefragt, wieso habt ihr im Krieg überhaupt welche gehabt, die im Krieg hier arbeiten? Wo das Gelände doch potenziell als einer der ersten Angriffsziele gegolten hat. Das ist genauso in der Rüstungsindustrie. Wieso haben die Leute hier gearbeitet? Und da habe ich als Antwort bekommen, ja, das ist doch ganz klar und ganz einfach. Wenn wir nicht hier gearbeitet hätten, hätten wir an die Front müssen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da lebend und gesund wieder zurückkommen, ist wahrscheinlich noch geringer, als wenn wir hier im Gaswerk arbeiten. Und so haben die quasi das geringere Übel gewählt. Ja, heute wird jeder wahrscheinlich sagen, was, unter denen Arbeitsbedingungen? Nö, könnt's ja vergessen, mach ich nicht. Ne? Aber die haben damals einfach keine andere Alternative gehabt und haben halt dann das geringste Übel genommen und waren dann froh drum, dass sie eben nicht an die Front müssen.
Ja, man muss eigentlich dankbar sein, oder? Dass es solche Leute gab, die diesen Job gemacht haben, der ja wirklich nicht gesund war. Weiß man da eigentlich was über Spätfolgen von der Arbeit?
Naja, dass die natürlich die meisten an Krebs gestorben sind, kann man sich vorstellen, ja.
Ja. Gibt es da Zahlen oder ist das?
Die Zahlen gibt es nicht, aber es sind schon viele an Krebs gestorben.
Auch sonst ist die Arbeit ja gefährlich gewesen. Was hat denn die Arbeit auf dem Gaswerkareal so gefährlich gemacht, abseits von mit Benzol die Arme abwaschen?
Ja, genau. Also das Gas selber ist ja quasi gefährlich, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt und dann noch Funke dazukommt. Ne? Und Natürlich ist an so einem Ort wie das Gaswerk, also mal als Beispiel das Apparatehaus, da sind ganz viele verschiedene Apparate eingebaut und jedes ist natürlich verschraubt mit einer Dichtung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich, ich sage mal, bei 200 Dichtungen eine kaputt geht, ist natürlich höher, als wenn ich gar keine Dichtung habe. Ne? Und dementsprechend kam es also durchaus vor, dass die Leute eben auch mit dem Stadtgas in Berührung kamen und mussten halt aufpassen, dass sie sich damit eben nicht vergiften zum Beispiel. Ne? Und natürlich immer noch die Explosionsgefahr im Hintergrund, was passiert, wenn das ganze Ding in die Luft fliegt hier, ne? Man hat für die Gebäude, für die Maschinen, hat man alles vorgesehen, ne? Also, dass das Dach wegfliegt, dass die Fenster rausfliegen. Aber der Mitarbeiter selber, der natürlich wirklich dann drin gestanden wäre, wenn es so weit gegangen wäre, der hätte es wahrscheinlich nicht überlebt.
Da ist aber nichts passiert, gell?
Gott sei Dank. Wir haben da auch einen ganz besonderen Mitarbeiter, der seit 1915 da auch immer ein bisschen ein Auge drauf gehalten hat, dass eben nichts passiert. Das ist unser St. Gasius. Das ist der Schutzengel vom Gaswerk hinten beim Teleskopgasbehälter, weil wir haben die Besonderheit, dass wir eine Sonderbauform haben von diesem Wasserbecken an dem Gasbehälter. Das ist nämlich jahrhundertelang zylindrisch gebaut worden. Und kurz bevor der große Gaskessel erfunden worden ist, die Technik, hat der gleiche Ingenieur gesagt, Mensch, wir können die nicht größer bauen, wir müssen uns irgendwas überlegen und ist dann auf die clevere Idee gekommen, Mensch, ich baue dieses Wasserbecken rundlich, wie eine Art Fußball oder Luftballon, dann habe ich an allen Stellen den gleichen Druck, dann können wir viel größere Gasbehälter bauen. Und wir haben die letzten zwei, die vermutlich weltweit noch existieren mit diesem runden Wasserbecken und da ist so eine Wendeltreppe vorne dort und wenn man zur richtigen Jahres- und Uhrzeit dasteht, dann sieht man ihn sogar, den St. Gasius, ne, einen Kopf, einen Arm mit Krone, mit Flügel, ne, so wie man sich halt einen Schutzengel vorstellt. Und er ist halt immer noch da und passt aufs Gelände, auf die Besucher und hat eben früher vor allem auf die Mitarbeiter aufpasst und insgesamt auf das Ganze, dass eben nichts explodiert oder sonst was. Ja, man hat natürlich selber auch aufgepasst, ist ja logisch. Aber vielleicht hat da der St. Gasius schon ein bisschen eine Rolle gespielt.
Finde ich witzig, weil den habt ihr euch ja schon so ein bisschen selber geschaffen, gell?
Genau.
Ist jetzt nichts, was die Kirche irgendwie aus der Bibel stammt oder sonst woher. Es gab einmal auch eine Situation im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, wo ein Flakgeschoss, also Flugabwehrkanone heißt es, glaube ich, in den Gaskessel eingeschlagen ist und zwar von den eigenen Leuten quasi.
Genau.
Stelle ich mir als Physiklaie sehr gefährlich.
Das Gelände selber ist zum Glück ja kriegsmäßig unbeschädigt geblieben, aber wir hatten tatsächlich einen Kriegsschaden, nämlich ein großes Einschussloch im Gaskessel und das war die Bärenkeller-Flak oben, die unter anderem halt auch das Gaswerk verteidigen sollte und anscheinend wollte der einen Tiefflieger treffen und hat zu weit runtergekurbelt und hat statt dem Flieger dann unseren Gaskessel getroffen. Und natürlich hätte jetzt jeder erstmal vermutet, um Gottes Willen, der schießt in den Gaskessel rein, dann muss der ja explodiert sein. Nee, ist ja nicht, weil innen drin ist nur Gas und kein Sauerstoff. Und da das Gas mit höherem Druck drin ist wie die Umgebungsluft, tritt das Gas quasi nur aus. Das heißt, es kommt nie Luft in den Gasbehälter rein. Deswegen konnte eigentlich nichts passieren. So viel zur Theorie. Ich weiß aber auch, ist Gott sei Dank nicht bei uns passiert, sondern im Ruhrgebiet, dass so ein Gasbehälter beschossen worden ist und das Wasserbecken ist quasi geplatzt und das ganze Wasser ist dann in den Keller gelaufen. Und dreimal darf man raten, wo die Bevölkerung war, als der Luftangriff war. Die waren alle im Keller und haben gewartet, dass es rumgeht und sind alle ertrunken. Also man hat zwar immer gemeint, das ist sicher, aber an solche Dinge hat man da nicht gedacht. Und dann hat man später dann quasi so eine Art Gräben um den Gasbehälter rumgezogen Richtung Wohnhäuser, dass das eben nicht bei uns auch noch passiert. Ist aber Gott sei Dank ja nicht passiert.
Ja. Du hast schon ein bisschen eingedeutet im Gespräch jetzt, aber vielleicht kannst du es nochmal sagen, warum wurde denn das Gaswerkareal schließlich 2001 stillgelegt?
Es war ja von 68, da hat man die Steinkohleerzeugung stillgelegt. Bis 2001 hat man das Erdgas eingespeichert und zwar als Spitzengasabdeckung. Man hat nachts, wo der Verbrauch niedrig war im Rohrsystem, hat man das Überschüssige sozusagen in die Behälter reingefüllt, tagsüber entnommen. Und 2001 war der Punkt, wo man gesagt hat, ach, der Russe ist so zuverlässig und das ist so ein guter Freund von uns und da brauchen wir uns keine Sorgen machen und der wird uns immer beliefern und wir können stündlich im Internet sozusagen heute Gas einkaufen und verkaufen und brauchen uns auch keine Sorgen und keine Vorräte mehr machen und das können wir alles abschalten und das braucht man alles nicht mehr. Und dann hat der Direktor, der damals zuständig war, hat eben seinen Taschenrechner genommen, hat ausgerechnet, wir machen mit dieser Speicherung 1 Million Mark minus. Und der Direktor vorher, der dann in Ruhestand gegangen ist, der hat mit seinem Taschenrechner gerechnet, wir machen 1 Million Mark plus pro Jahr. Ja, also es sind zwei verschiedene Taschenrechnermodelle. Es lag bestimmt am Hersteller des Modells.
Wahrscheinlich, ja. Es kam dann also der Tag, du hast ja auch schon von deiner Hose erzählt, die du dann da oben im Gaskessel befestigt hast. Wie ging es dir an dem Tag?
Es war eigentlich total kurios, weil wir haben das zufällig erfahren. Ne? Ein Mitarbeiter von uns ist ins Lager gefahren, hat Material geholt und ist dann angesprochen worden, hey, bei euch wird der Zug gemacht, wann ist denn soweit? Und wir alle nichts ahnend, wie, was wird Zug gemacht, wie, wo, was. Und dann stand es am nächsten Tag in der Tageszeitung und wir haben es alle aus der Zeitung erfahren. Das war dann auch so ein Punkt, wo etliche Mitarbeiter auch gesagt haben, und das ist ein Grund, warum ich hier nie mehr einen Schritt auf dieses Gelände betreten werde. Und für mich ist das jetzt vorbei, ist Geschichte quasi, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, viele Geschichten wären tatsächlich verloren gegangen, wenn ich damals nicht als ehemaliger Mitarbeiter quasi mit denen auch Kontakt gehabt hätte, weil wir zusammen gearbeitet haben. Ich glaube, viel so Geschichten würden dann gar nicht erzählt werden. Also das Technische bestimmt, ne, so wie es funktioniert hat oder so, aber wir haben wirklich viele, viele ganz nette Geschichten bekommen von den ehemaligen, die heute alle nochmal leben. Und das wäre einfach verloren gewesen. Also auch da hat das Gasius wieder sozusagen zur richtigen Zeit das Richtige gemacht, in Anführungszeichen, um dass das eben nicht in Vergessenheit gerät.
Es hat dann ein bisschen gedauert nach der Stilllegung. Ich glaube, 2005 habt ihr euren Verein gegründet.
Genau.
Du hast mir, glaube ich, damals beim Termin noch gesagt, das hat auch bei dir so ein bisschen gedauert, bis du gemerkt hast, was da vorhanden ist, wie toll das da draußen ist auf diesem Areal.
Ja, bis 2001 war es für mich einfach nur Arbeit. Ne? Also die Kollegen, alles super toll, aber man hat sich da nicht Gedanken gemacht, wer hat das gebaut, für was ist das gebaut worden, was haben die hier früher gemacht. Ne? So, wenn halt die Älteren angefangen haben zu erzählen, dann hast du halt gedacht, ja, also wie halt, wenn die Oma irgendwas erzählt, so ungefähr. Ne? Ja, erzähl nur ruhig, aber interessiert ja keinen. Ne? Und 2001, als Zug gemacht worden ist, war ich dann das erste Mal im Direktorenbüro, ohne dass der Direktor dabei war. Ne? Also war man natürlich neugierig. Dann liegen da Fotoalben rum vom Bau, Gästebücher von 1915. Und dann fängt man so ein bisschen zu überlegen an, naja, komm, da schau ich mal rein. Wie gesagt, ich bin ja neugierig. Also haben wir die Bilder durchgeblättert. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich doch schon mal fragen, was die mit den Sachen machen. Und die Antwort war dann nicht so toll. Und dann haben sie mich geheißen, ja, das machen wir ganz einfach. Da stellen wir unten einen großen Papiercontainer hin, machen das Fenster auf und schmeißen alles rein. Und ich denke, diese Aussage, das war damals der Punkt, wo wir dann irgendwann gesagt haben, nee, das kann jetzt nicht sein. Ja, die haben hier jahrzehntelang hier gearbeitet und das soll jetzt einfach weg. Ja, einfach vergessen, weg. Nee, das geht nicht. Ja, dann nimmst du halt die Fotoalben mit heim. Unter anderem die Fotoalben. Also haben wir das Zeug mit heimgenommen, hat es versteckt. Also bei mir daheim war zum Beispiel das Fotoalbum zwischen Socken und Unterhosen. Ja. Weil ich habe daheim sonst keinen Platz gehabt. Im Kleiderschrank. Und natürlich nimmt man es raus, blättert es durch. Und dann stellt man fest, da steht immer Ofenhaus dort. Ofenhaus, was ist das Ofenhaus? Das ist doch das Kulissenlager vom Stadttheater. Ja? Also ich kannte den Begriff Ofenhaus, kannte ich gar nicht. Das war unter den Mitarbeitern immer das Kulissenlager. Und dann hat die Ehemaligen wieder getroffen, du, warum steht da Ofenhaus? Haben die da Gasöfen zum Kochen hergestellt oder was? Oder sind die da gelagert worden oder was war da? Und dann haben die Ersten erzählt, nee, nee, da ist ja klassisch aus Steinkohle Gas hergestellt worden. Ja, wieso? Wir haben doch Erdgas. Ja, aber früher hat man das nicht. Früher musste man das herstellen. Und dann ging das so los, ne? Und dann neugierig, ne? Ja, wie war das? Was hat man da gemacht? Warum hat man dann das Gebäude gebraucht? Was hat man in dem Gebäude gemacht? Und so, das hat man nirgends nachlesen können. Also ich habe sehr viele Archivunterlagen, aber es stand jetzt nirgends so eine komplette Beschreibung drin. So hier, so funktioniert ein Gaswerk. Ja, heute wahrscheinlich, wenn die KI fragst, kriegst du alle möglichen Antworten. Aber das gab es damals natürlich noch nicht, ne? Und so hat man sich das dann oder ich mir dann selber erarbeitet, einfach weil ich wissen wollte, wie es war. Ne? Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, ja, man will das Gaswerk ja entwickeln in irgendeiner Art und Weise. Und dann kam der Professor Ganser mit ins Spiel und der hat einfach gesagt, ihr müsst den Bürgern einfach dieses tolle Werk zeigen. Ihr müsst die Tore aufmachen und müsst die Bürger da reinlassen. Weil das ist so wunderschön und ihr habt hier einen Schatz europaweit einzigartig und den müsst ihr herzeigen, den dürft ihr nicht verstecken. Und die Stadtwerke natürlich im ersten Moment, nee, um Gottes Willen, wir können doch da nicht einfach die Tür aufmachen, alle durchrennen lassen. Wenn da einer abstürzt, wenn da einer irgendwo runterfällt oder hochklettert, das geht ja gar nicht. Und dann hat der Professor damals den Vorschlag gemacht, ja, dann soll sie doch einen Verein gründen, der dann die Besucher durchs Werk führt und eben nur für die Führungen die Tore aufmacht. Und so sind wir dann quasi als Ehemalige ins Spiel gekommen und haben uns dann quasi zusammengetan, haben gesagt, okay, dann gründet man einen Verein, wenn die Stadtwerke das wollen, und machen zusammen quasi die Führungen und führen die durch die Gebäude. Und die allerersten Führungen waren natürlich, sagen wir, eine halbe Stunde, ne, weil wir selber nicht viel wussten, ne, und so kam dann immer mehr dazu. Und ja, inzwischen brauche ich meistens länger wie 2 Stunden.
Absolut, ja. Ich kann mich auch an einen sehr langen Termin mit dir erinnern, der aber sehr spannend war. Das heißt, es war am Anfang erst diese persönliche Faszination, dieses Entdecken bei dir.
Genau, genau.
Jetzt habt ihr aber auch so ein bisschen eine Mission, oder? Als Verein, kann man sagen.
Ja, im Endeffekt, die Mission ist einfach, dass wir versuchen, dass es nicht vergessen wird. Und letztendlich auch bei den Führungen, das gelingt uns meistens auch, die Leute quasi ein bisschen zu begeistern. Also wir wollen jetzt da nicht die Jahreszahlen runterbeten oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass die Leute verstehen, was war da, wie ist das hier abgelaufen, für was war das da, was für Funktion hatten das, und einfach verstehen, was man jetzt heute noch quasi sieht und erleben kann da draußen. Ja, und weil nichts ist schlimmer für ein Denkmal als der Leerstand, und danach kommt die Zerstörung und irgendwann ist es dann nicht mehr rettbar. Und das war hier Gott sei Dank nicht der Fall, weil einfach immer wieder eine Zwischennutzung war, bis eben zur heutigen Nutzung mit Staatstheater und Künstlerateliers und Festivalfläche und allem Möglichen.
Es ist wirklich schön zu sehen, dass zwar der ursprüngliche Nutzen nicht mehr da gegeben ist, genau, aber dass ganz andere Dinge dort entstanden sind, genau, in der Marianne, und dass es immer so weitergeht, auch mit Modular,
ist,
oder.
Es ist quasi wieder lebendig, das Gänse.
Genau, es lebt.
Wie mal Zeit im Dornröschenschlaf, wie es so schön heißt immer, und jetzt ist es quasi wieder erwacht.
Oliver, ich möchte dich jetzt noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Ich glaube, ich weiß schon ein bisschen, dass du so ein Schatzsucher bist, ja, jemand, der sich einfach für Altes interessiert, der auch sehr offen ist für Neues. Ich hätte ein paar Sätze zum Vervollständigen, die würde ich anfangen und du darfst sie gerne beenden. Wenn ich einem Fremden Augsburg erklären müsste, würde ich sagen:
Eine alte, römische, aber total interessante Stadt.
Ohne ehrenamtliches Engagement wäre?
Ich glaube, ganz vieles nicht möglich.
Die wichtigste Tugend ist für mich:
Neugierig bleiben.
Da haben wir auch Ähnlichkeiten, gell? Ja. Weil Journalismus und dein Beruf oder dein Ehrenamt, deine Leidenschaft, das passt gut zusammen. Eine Sache, die ich nie wieder machen würde.
Gibt's eigentlich nicht. Weil auch wenn man Fehler macht, man lernt durch den Fehler. Und allein das ist schon wieder positiv, wenn man draus lernt. Ich habe noch niemanden umgebracht, insofern.
Hätten wir das auch geklärt?
Ja, genau. Dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Ja. Nee, so gibt es eigentlich nichts. Nee.
Ist doch schön, wenn man das sagen kann.
Genau.
Wenn ich in die Zukunft schaue, dann?
Teilweise positiv, teilweise negativ. Ich glaube, die Zeiten insgesamt mit dem ganzen Menschlichen und den ganzen Kriegen ist, glaube ich, nicht mehr so schön, wie wir vielleicht haben erleben dürfen. Insofern hoffe ich für die Zukunft, dass es wieder eher so wird wie früher. Ne? Und vor allem, dass das Menschliche unter den Leuten hoffentlich wieder mehr kommt und nicht so ich muss und ich und ich und ich und eher das Gemeinsame. Wir sind Menschen, wir wollen was schaffen, wir wollen die Zukunft gestalten und dass da jeder sozusagen seinen Beitrag da mitmacht und nicht querstellt und sagt, das sollen halt die anderen machen. Ich möchte jetzt das machen. Das vermisse ich so ein bisschen in der heutigen Zeit.
Wenn ich mich für ein anderes Areal oder ein anderes Gebäude als das Gaswerkareal entscheiden müsste in Augsburg, welches Gebäude fasziniert mich besonders?
Also was mich zum Beispiel auch fasziniert, ist das Wasserwerk. Das Historische am Hoverplatz. Also das auch die alten Maschinen, die alten Techniken, dann auch das Gestalterische, der Boden, die Fliesen, die Wandbemalung, alles finde ich genauso wunderschön und es ist halt ein Ort, den halt nicht jeder Tourist wahrscheinlich besucht und insofern sind das, glaube ich, eher die Orte, die interessanter sind vielleicht auch. Weil der Dom kennt wahrscheinlich jeder Touri und die Fockerei ist auch wunderschön, aber es ist halt vielleicht ein bisschen mal das Abgelegenere anzugucken, das, was nicht so oft angeschaut wird, ist manchmal auch ganz interessant.
Am glücklichsten bin ich, wenn?
Wenn ich gesund bin. Weil ich glaube, das ist durch nichts zu ersetzen, durch kein Geld der Welt oder sonst was. Gesundheit ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ich habe meine Oma immer belächelt, als sie das früher gesagt hat, aber inzwischen sehe ich es auch so. Ja, genau. Eine Sache, die ich unbedingt noch erleben möchte, ist?
Gibt's eigentlich nichts. Ich versuche einigermaßen jeden Tag so zu leben. Klingt blöd, als wäre es der Letzte, aber wenn ich was machen will, dann mache ich's.
Wenn ich an meine Kindheit im Antonsviertel denke,
ja,
dann?
Denke ich Wittelsbacher Park und so ganz typisch auch meine Mutter, komm schäumen, wenn es Licht angeht von der Straßenbeleuchtung. Und ich natürlich immer spät heimkomme, wenn es dunkel war. Ja, weißt Mama, du weißt doch, im Park ist doch keine Straßenbeleuchtung. Und was ich so als Kind, was so ganz typisch war, das waren die sogenannten Bruchbrezen vom Brezenbauer. Das verknüpfe ich mit meiner Kindheit. Das unten im Tellertviertel war der Brezenbauer. Und da war die Brezenmaschine und da konnten wir als Kinder früher hin und da haben wir für 10 Pfennig eine ganze Tüte voll Brezen bekommen, die halt nicht so einwandfrei sind. Aber die haben natürlich genauso gut geschmeckt wie die anderen. Aber die waren halt nicht verkaufsfähig quasi. Und dann ist man direkt in die Bäckerei rein. Das hat schon so wunderbar gerochen nach Brezen. Und das habe ich mir als Kind quasi dann immer gegönnt. Das war so unsere Brotzeit sozusagen. Ne? Und das sind so Punkte, die man einfach nicht vergisst, sage ich mal. Das war so genial damals immer, da bei dem in der Backstube zu stehen und sehen, wie dann die ganzen Brezeln rauspurzeln und dann, ja, ich habe Bruchbrezeln und er hat eingepackt und eingepackt und eingepackt und meistens hat es 3 Tage reicht, das Zeug und das für 10 Pfennig, also Wahnsinn. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute.
Ist auch erstaunlich, an was man sich erinnert und was prägt. Irgendwie.
Genau.
Du bist ja ursprünglich aus Landsberg, gell? Bist du
ja, geboren in Landsberg, aber aufgewachsen.
Ja.
Aufgewachsen bin ich in Augsburg, ja.
Du bist ein richtiger Augsburger, oder?
Fühlt schon, ja. Ich stehe im Ausweis halt was anders, wenn es dann aber so.
Was magst du denn an der Stadt ganz pauschal?
Sie ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ja, und es gibt überall so viel Spannendes zu entdecken. Und man fährt oft in Urlaub und schaut alles Mögliche an. Aber in der eigenen Heimatstadt, da denkt man sich, ja, kenne ich ja schon alles. Und ich habe zum Beispiel auch das Hobby Geocachen. Und durch das Hobby kommt man an Orte, wo irgendjemand halt für sich gesagt hat, das ist ein interessanter Ort, da lege ich jetzt so ein Geocache hin. Und dann kommt man quasi als Suchender hin und sagt, ja, schau, jetzt bin ich so und so viele Jahrzehnte in meiner Stadt und diesen Ort, den habe ich noch nicht wahrgenommen oder noch nicht gesehen. Ja, also es sind ja manchmal auch so Kleinigkeiten, wo man sagt, dieses Detail, das fällt einem gar nicht erstmal auf. Weißt du, wie viele Augsburger wissen, wo der Ottifant zum Beispiel hingemalt ist?
Ich weiß es.
Ich auch. Ja.
Habt ihr was verraten?
Nicht. Nein. Aber jetzt wird jeder hergehen und sagen, wo ist der Ottifant in Augsburg? Genau.
Wir können sagen, es ist eine Stelle, wo die recht prominent ist.
Genau, also wo bestimmt fast jeder mindestens einmal schon vorbeigegangen ist, wahrscheinlich.
Ja.
Und das halt einfach nicht wahrgenommen hat. Und das sind genau die Punkte, wo ich immer denke, ja, einfach die Augen aufmachen, ein bisschen neugierig sein und schon entdeckt man im eigenen Heimatort, sage ich mal, Dinge und Sachen und Orte, wo man sagt, ja, das hätte ich nicht gewusst. Ich bin mir zum Beispiel fast sicher, die wenigsten Augsburger wissen, dass es in der Fuggerei nur echte alte Gasbeleuchtung gibt. Ja, jeder kennt die Fuggerei und das Museum und den Bunker und alles, aber die Gaslaternen, die da so unscheinbar an der Wand hängen, die nehmen wahrscheinlich die wenigsten wahr. Das sind alles so kleine Detailchen, so Mosaiksteinchen, sage ich mal. Ne? Genau.
Geocaching ist ja quasi, ich löse ein Rätsel und dann bekomme ich einen Hinweis auf den nächsten Fundort. Oder den
zum Beispiel, Spruch. Genau, gibt's eine App, wo man im Internet quasi die Standorte findet, entweder ein Pratium, wo ich direkt zu dem Ort hingehen kann, oder eben Rätsel oder Multi, quasi à la Schnitzeljagd, wo ich mehrere Stationen machen muss. Und da gibt es natürlich auch in Augsburg ganz interessante, wo man eben alte Wirtshausschilder zum Beispiel ablaufen muss oder. Ne? Und, ja, es führt halt einfach zu Orte, also auch im Urlaub mache ich es total gern, weil man einfach an Orte kommt, wo halt, sagen wir mal, nicht auf der Hotspot-Seite stehen sozusagen, sondern Mallorca, nur mal als Beispiel eine Höhle, ne, die halt nicht touristisch erschlossen ist, fand ich persönlich halt wesentlich interessanter wie in eine Höhle, wo ich Gang habe und alles festhalten, alles taghell beleuchtet ist und überall Infotafeln stehen oder sonst was, sondern einfach eine normale Höhle, so wie es halt war. Ne? Und dann kommt man dann plötzlich hin und steht drin und sagt, boah, wow, steht in keinem Reiseführer nirgends drin.
Das heißt, wenn man jetzt mit deinen Augen durch Augsburg geht, dann ist das schon so ein architektonischer, stadtgeschichtlicher Blick, den man durch deine Augen hat, oder? Vor allem.
Denke schon, ja. Ich achte halt auf mehr Details vielleicht. Und ja, das macht's halt spannend. Und dann sagt man halt, Mensch, wieso ist das da? Oder hast du das mal gehört? Und das muss ich noch mal gucken. Da muss ich auch mal hin und da muss ich auch mal schauen oder so. Ja, und natürlich auch die Menschen. Ja, also wenn man so Führungen macht wie im Wasserwerk oder so, sind ja auch Menschen dahinter, die was Tolles erzählen können oder Stadtführung oder so. Ne? Wie viele Augsburger haben schon eine Augsburger Stadtführung gemacht? Weiß es nicht.
Macht man meistens, wenig. Wenn man im Urlaub ist.
Genau, im Urlaub in fremden Städte, aber warum nicht in der eigenen? Also das geht mir genauso. Wenn ich eine Stadtführung mitmache, denke ich mir, oh boah, hätte ich so als Bewohner eigentlich nicht gewusst. Ne? Die Orte oder die Geschichten, die da alle dranhängen.
Gibt es auch was an Augsburg, was du gar nicht magst?
Nee. So auf Anhieb nicht.
Okay.
Man muss alles so nehmen, wie es ist, uns positiv draus machen.
Da kann sie eh nicht ändern meistens.
Richtig, ändern kann man es meistens dann. Und wenn man sie drüber aufregt, bringt es meistens auch nichts. Ja. Es gibt bestimmt genügend über, dass ich mir oft aufrege, aber dann andererseits denken wir, ja, aber es ändert ja trotzdem nichts.
Ja, absolut. Oliver, wir kommen zum Ende. Ich möchte dir noch eine Frage stellen zum Gaswerkareal. Es ist ja jetzt schon einiges an Leben da. Es ist das Modular, es gibt Ateliers, Büros, man sieht Leute, wenn man da drüber läuft, übers Areal. Es sieht alles gut gepflegt aus. Welche Vision hast du für die nächsten 10, 20 Jahre? Wie soll es in 10, 20 Jahren aussehen dort?
Ideen habe ich genügend. Ja, vielleicht in 10, 20 Jahren der große Gaskessel als Ausstellungshalle, wo Wechselausstellungen drin sind, so ähnlich wie in der Stadt Oberhausen. Und vielleicht in einem der Teleskope so ein Panometer vom Assisi, wie in Leipzig, Dresden, Pforzheim zum Beispiel. Das ist so ein 360-Grad-Rundumbild, das lebt. Ja, man geht also rein, dann geht die Sonne auf, dann hört man halt so Marktgeschrei zum Beispiel, nur mal als Beispiel jetzt. Und dann bewegt sich sozusagen gedanklich das Bild, ne, obwohl das ein starres Bild ist, aber durch die Geräusche, durch die Lichteffekte meint man fast, es wäre lebendig. Und das dauert so meistens so 20, 30 Minuten, bis quasi eine Szene durchgespielt ist. Und ich finde das schon faszinierend, wenn man dann da so drin ist und sich das anschauen kann. Und ich könnte mir das auch in Augsburg gut vorstellen. Ne, und vielleicht einen schönen Biergarten in der Grünanlage drin.
Ja, das stimmt, das fehlt mir.
Sitzgelegenheiten, denke ich mal oft, dass eigentlich auch ein bisschen fehlen noch. Ja, also ich denke und hoffe, dass das Gelände halt so, wie es jetzt existiert, weiterhin bespielt, belebt wird durch die Akteure, die halt sich da einmieten und so weiter. Und dass es möglichst offen bleibt eben. Das war unser Ziel damals, unser Wunsch, den wir ehrlich gesagt nie gedacht hätten, dass das tatsächlich passieren wird und kommt, ne, dass das Gelände offen aufgemacht wird für den Bürger, dass der Bürger rund um die Uhr sich auf dem Gelände bewegen kann. Und dass das tatsächlich passiert ist, ist ja fast ein Wunder, aber da kommen wir wieder zurück. Wer weiß, St. Gasius, ich traue ihm alles zu.
Das ist das perfekte Schlusswort. Genau. Oliver Frühschütz, wir haben kennengelernt einen Entdecker, einen Schatzsucher, einen Kanaldeckelfotografen,
genau.
Und einen ganz begeisterten, passionierten Geschichtenbewahrer und Erzähler. Schön, dass du da warst.
Gerne. Und kommt mal vorbei.
Genau, wir blenden in den Shownotes unten noch einen Link ein zu den Gaswerksfreunden. Da gibt's Angebote für Rundgänge, an denen ihr teilnehmen könnt. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Das war Augsburg, meine Stadt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn nicht, dann schreibt uns eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Wenn sie euch gefallen hat, dann schreibt uns auch gern, auch wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen habt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldung und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Und bleibt neugierig.